Noch einmal wollen wir dir danken, du unser himmlischer Vater, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir Einblicke bekommen von Leuten, die mit beiden Beinen auf dem Boden deiner Wahrheit stehen und die als Wissenschaftler sich die Mühe gemacht haben, einzudringen in all die Verästelungen und auch abzugrenzen zwischen dem, was Wissenschaft bieten kann und was sie nicht bieten kann. Und nun wollen wir dich bitten für heute Abend, dass wir uns Gewinn haben können aus diesem Vortrag für uns selber und auch für die Gespräche, in die wir immer wieder gelegentlich auch mal verwickelt werden. Danke, dass wir jetzt auch mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Amen.
Ich hoffe, dass wir jetzt nach einem guten Abendessen schon wieder einigermaßen aufnahmefähig sind. Ethische Herausforderungen der modernen Biotechnologie. Ich möchte vielleicht vorausschicken, ich bin selber ich habe mal ein Projekt gemacht mit gentechnisch veränderten Bakterien, aber ich bin nicht das, was man sich eigentlich so unter einem Gentechniker vorstellt. Und auch wenn es dann um Reproduktionstechnologien gehen wird in einem Abschnitt, auch da bin ich jemand, der einfach versucht hat, einige Dinge zu lesen, aber nicht jemand, der hier aus der Praxis kommt. Ich hatte eben schon eine ganz spannende Begegnung und ein spannendes Gespräch. Das bringt mich gleich zum zweiten Punkt, das ich gern als Vorbemerkung zu diesem Thema machen würde, damit Sie auch mit der entsprechenden Einstellung da reingehen. Es wird nicht so sein, dass Sie nachher genau wissen, was jetzt richtig und falsch ist. Dass ich Ihnen die Liste mitgebe, was ist gut und was ist schlecht. Sondern Sie werden erleben, das ist meine Prophezeiung, Sie werden erleben, wie Sie das vielleicht an anderen Punkten schon erfahren haben, dass dort, wo Sie sich mit einem Thema tiefer beschäftigen, Sie am Ende merken, es ist gar nicht so einfach, wie ich am Anfang gedacht habe. Es ist gar nicht so klar, wie ich das eigentlich gedacht habe. Sie werden auch bei diesem Thema merken, es ist ähnlich. Die Dinge sind nicht so schwarz-weiß, so eindeutig, so in richtig und falsch kategorisierbar. Trotzdem wollen wir uns einige Dinge anschauen. Ich habe wieder diese Folie. Ich habe die nicht nur zu Werbezwecken, sondern weil ich merke, auch in meinem Arbeiten, ich muss das immer wieder anschauen. Das ist etwas, was ich selber lernen muss, das Wort zuerst und mein Wissen, meine Vernunft unter dem Kreuz. Ich brauche diese Folie auch für mich. Wir wollen uns den Bereich Gentechnik anschauen. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich Chemiker bin, ich stehe nicht hier mit der Motivation, Sie hinterher für Gentechnik zu gewinnen, Sie für Gentechnik zu überzeugen. Darum geht es mir nicht. Meine Motivation ist als jemand, der das Vorrecht gehabt hat, sich mit naturwissenschaftlichen Dingen vertieft zu beschäftigen. Ich möchte Ihnen einfach ein bisschen helfen, zu verstehen, was steckt hinter diesem Begriff, was passiert da, dass Sie ein bisschen mehr Vorstellungen haben, was sich hinter diesem Begriff der Gentechnik verbirgt. Und auch mit der Reproduktionstechnologie werden wir uns einfach einige Aspekte anschauen. Und bei all diesen Dingen, auch bei den Anwendungen, werden wir immer wieder merken, wir kommen in Bereiche, wo sich die Frage aufdrängt, darf ich das alles, was man da kann? Wo wir spüren, das sind irgendwo Grenzen. Irgendwo müsste man aufhören, irgendwo sollte man das nicht mehr. Aber wo? Und wie begründet? Und warum? Und so werden uns diese ethischen Fragen dadurch begleiten. Ich möchte anfangen in einem Bereich mit Bildern, wo ich denke, dass ich sie einfach mal abholen kann in der Erinnerung an den Biologieunterricht. Wir haben in der Schule mal gelernt, dass in menschlichen Zellen, in fast allen Zellkernen unserer Körperzellen, diese x-förmigen Strukturen, Chromosomen drin sind, Farbkörperchen, die, so hat man die getauft, einfach weil sie, wenn man sie präpariert nach einem bestimmten Rezept, dann kann man sie mit bestimmten Farbstoffen so anfärben, dass man sie überhaupt mit Mikroskopiertechniken erst sichtbar machen kann. Und dann erinnern wir uns auch wieder daran, dass diese Chromosomen etwas mit der Vererbung zu tun haben. Also das heißt, dass zum Beispiel körperliche Merkmale von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Das passiert nicht einfach zufällig, sondern wenn wir im Gesicht eines Säuglings, einer bekannten, befreundeten Familie sehen, diese Nase, ganz der Vater, dann hat das etwas mit diesen Strukturen zu tun, mit diesen Chromosomen. Wir wissen dann auch wieder, dass diese 46 Chromosomen, die typisch sind für die menschlichen Zellen, dass die sich in 23 Paaren anordnen lassen und dass wir in erster Näherung immer ein Chromosom von jedem Paar vom Vater, das andere von der Mutter haben. Da gibt es noch kompliziertere Mechanismen, die uns aber jetzt im Moment nicht zu beschäftigen brauchen. Von einer ganzen Reihe von Chromosomen wissen wir heute schon ziemlich viel, was für Information da drin steckt, in dem Chromosomenpaar Nummer 23, unter anderem, nicht nur, unter anderem das Geschlecht. So sieht die weibliche Variante aus, XX-Konfiguration, die entsprechende männliche Variante XY. Dieses Chromosom 21 ist häufig noch bekannt als Ursache im Zusammenhang mit dem Down-Syndrom, Trisomie 21, wenn also von diesem Chromosom nicht zwei, sondern drei Exemplare vorliegen. Das führt dann zu diesem Phänomen, das wir auch als Mongolismus bezeichnen. Und so sind die Erbinformationen auf diesen Chromosomen verteilt. Das ist ein X- und ein Y-Chromosom mit einer anderen Methode dargestellt. Das ist jetzt mit einem Rasterelektronenmikroskop das X- und das Y-Chromosom, das wir vorher auch gesehen haben, vom Menschen. Und wir wollen vielleicht einfach mal einen Weg gehen und so ein Gespür bekommen für diese Chromosomen, was da mit der Vererbung, was da mit der Genetik zu tun hat. Und dafür schauen wir einfach mal formal so ein Chromosom an. Übrigens glauben Sie ja nicht, dass ein Chromosom so aussieht. Um ein Chromosom so fotografieren zu können, müssen Sie eine ganz bestimmte Präparationsrezeptur durchmachen. Aber das sind hochdynamische Strukturen. Und die meiste Zeit in der Zelle können Sie auch mit sehr guten Mikroskopen die Chromosomen gar nicht sehen. Sondern nur in ganz bestimmten Zellzyklusphasen und wenn Sie ganz bestimmte Präparationsmethoden anwenden. Aber nehmen wir mal dieses formalisierte Chromosom, damit wir eine Größenordnung haben, 1400 Nanometer die Breite, also etwas mehr als ein Tausendstel Millimeter. Und jetzt nehmen wir da so einen kleinen Bereich und vergrößern den und schauen uns dieses Chromosom einfach immer ein bisschen näher an. Und da sehen wir zunächst mal gar nichts Spannendes, einfach so eine wollknäuelartige Struktur, die wir etwas entzerren und weiter vergrößern können. Nichts Spannendes, was wir da weiter sehen könnten. Jetzt nehmen wir diesen Bereich und vergrößern den nochmal und sehen dann plötzlich das, was wir eben noch nur als blauen Faden gesehen haben. Das bekommt plötzlich bei der nächsten Stufe der Vergrößerung eine Struktur. Und wenn wir die etwas entzerren, dann sehen wir, das Chromosom ist zum großen Teil aus zwei Komponenten aufgebaut. Dieses hier tonnenförmige Gebilde, das sind Eiweiße und das nennt der Molekularbiologe ein Histonkomplex, hat viele verschiedene Aufgaben. Eine, die hier sehr anschaulich ist, der fungiert als Spulkörper. Auf diesem Histonkomplex ist dieser blaue Faden hier zweimal herumgewickelt, das kann man hier in der Quersicht sehen, und dann kommt der nächste Spulkörper, wieder herumgewickelt und dann der nächste. Hier sehr eng gepackt. Und das, was wir hier jetzt als blauen Faden sehen, das ist das, was wir unter diesem Kürzel DNA kennen. DNA, um nicht immer Desoxyribonukleinsäure sagen zu müssen, das ist einfach ein chemischer Name, der so ein bisschen die chemischen Eigenschaften dieses Stoffs bezeichnet. Also das ist jetzt das, was wir heute Nachmittag schon mal kurz gesehen haben, diese DNA-Doppelhelix, hier drunter nochmal angedeutet, dieser Histonkomplex. Und das ist jetzt die DNA. Gehen wir mal ein Stück weiter, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Wir haben in jeder Zelle, im Zellkern, das ist nochmal ein bisschen kleiner, auf diese 46 Chromosomen verteilt, 2 Meter von diesem DNA-Faden. Wenn wir das, also auf jedem Chromosom ein paar Zentimeter, wenn wir das alles zusammennehmen, in jedem Zellkern 2 Meter DNA. Es ist das gar nicht so leicht, sich vorzustellen, denn wenn Sie selbst ein sehr dünnes Nähgarn nehmen, 2 Meter, das zusammenknäulen, dann ist das im Volumen viel größer wie eine Zelle. Wie kann das gehen? Nun, wir haben jetzt mehrere Schritte der Vergrößerung gemacht. Wir haben bei einem Tausendstel Millimeter angefangen für die Chromosomenbreite. Jetzt sind wir bei dieser DNA, die hat einen Durchmesser, eine Breite von 2 Nanometern. Nanometer 10 hoch minus 9 Meter. Ein Vergleich, vielleicht ein anschaulicher Vergleich. Wenn ich diese DNA vergrößere, so sehr, dass sie so dick wird wie eine Linie, die ich mit meinem Kugelschreiber aufs Papier malen kann, dann wird im selben Maßstab eine Person, Körpergröße 2 Meter, die wird, wenn sie im selben Maßstab vergrößert, hat die eine Körperlänge von 400 Kilometern. Also das ist die Relation. 400 Kilometer Körpergröße zu Kugelschreiberstrichlinie. Oder ein anderes Beispiel. Diese DNA ist ein Makromolekül, also wie ein Kunststoffmolekül. Und wir kennen das im Grunde genommen heute so genau, dass wir wissen, wo die einzelnen Atome sitzen. Oder anders ausgeführt, wenn heute ein Chemiestudent, der seinen Bachelor machen will, der müsste im Labor in ein paar Tagen ein Stück dieser Strickleiter im Reagenzglas zusammenbasteln können. Das machen heute Syntheseroboter. So war das für Greg Venter, dem wir heute Nachmittag begegnet sind. Der hat das einfach in einer Firma von Syntheseautomaten herstellen lassen. Wenn wir 1 Milligramm von diesem Stoff nehmen, 1 Milligramm, den tausendsten Teil eines Gramms, dann könnten wir mit diesem DNA-Faden ungefähr die Erde mit dem Mond verbinden. Der hätte eine Länge von ungefähr 320.000 Kilometern bei einer Masse von 1 Milligramm. Vielleicht geht es Ihnen jetzt so ähnlich wie mir. Das sind so die Punkte, warum ich begeisterter Naturwissenschaftler bin. Ja? Solche Kunstwerke, die man hier studieren kann und die zum großen Erstaunen in der Regel in unserem Körper, in den Zellen, wartungsfrei funktionieren. In der Regel. Wir alle wissen, es gibt auch Ausnahmen, aber typischerweise funktioniert das. Das ist ein Chromosom. Diese Aufnahme ist schon ziemlich alt, Ende der 70er Jahre gemacht. Ein Chromosom, hier kann man noch die Reste sehen. Übrigens, da sieht man auch, dass das nicht alles ist, dass es nicht die ganze Wahrheit ist, die ich Ihnen erzählt habe. Denn hier, dieses Chromosom hat man mit Seifenlösung, mit einer Tensidlösung behandelt. Und das bewirkt, dass diese Spulkörper, diese Histone herausgelöst werden. Und da ist offensichtlich immer noch was übrig. Aber wir sehen hier diesen auffälligen Schattenriss da drum. Und wenn man das nochmal vergrößert, dann sieht man, das ist hier so eine Ecke von diesem Gerüst, dass hier lauter Fäden als Schleifen herausgehen und wieder zurück. Das heißt, das, was wir hier als Schatten sehen, das sind lauter DNA-Fäden, die ursprünglich mal feinsäuberlich hier aufgewickelt waren und abgelegt waren in diesem Chromosom. Da hat man so eine Ahnung, wie viel an Faden da wirklich aufgepasst ist. Vielleicht noch für alle Verpackungstechniker, wenn es da einige unter uns gibt. Ich halte das für ziemlich interessant. Auf unseren Chromosomen ist die DNA um den Faktor 10.000 komprimiert. Wenn wir das nur annähernd mit unserem Müll auch schaffen würden, hätten wir einige Probleme weniger. Nochmal schematisch im Überblick, wenn wir uns jetzt der Gentechnik zuwenden, eine Zelle, blau der Zellkern mit den Chromosomen. Und wenn wir so ein Chromosom anschauen, dann finden wir dort die DNA. Und wir sehen hier, das sind diese Leitersprossen und wir sehen hier diese Bausteine. Da gibt es eigentlich nur vier verschiedene Bausteine, die hier mit dem Kürzel A, T, C und G dargestellt sind. Und in der Abfolge dieser Sprossen, dieser Bausteine, ist die Information gespeichert. Wir haben etwas mehr in unserer DNA, etwas mehr als 3,1 Milliarden. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ein Gen ist, dann muss ich ehrlicherweise sagen, ich weiß es nicht. Weil es gibt dieses komische Phänomen, dass je mehr wir darüber wissen, umso weniger wissen wir genau zu sagen, was ein Gen ist. Früher war das völlig klar. Heute gibt es meterweise Bücher drüber, über die Diskussion, was wollen wir überhaupt unter einem Gen verstehen, und wir wissen es nicht mehr. Für uns heute Abend reicht es, wenn wir sagen, unter einem Gen verstehen wir einfach ein Stück DNA, das die Information einfach zum Beispiel für ein Eiweiß haben soll. Aber ich möchte Ihnen einfach so die Idee mitgeben, es ist komplizierter. Aber für uns reicht das. Machen wir das mal ein bisschen konkreter. Was Sie hier sehen, beziehungsweise nicht sehen, diese Zeilen hier, die Sie nur wahrscheinlich nur andeutungsweise sehen, wenn Sie jetzt bei mir stünden, wären Sie im Vorteil. Diese Zeilen bestehen alle aus diesen vier Zeichen, C, G, T und A's. Und das ist ein klitzekleiner Ausschnitt vom Chromosom Nummer 11. Also all diese Buchstaben, diese Zeichenfolgen, ist ein ganz kleiner Ausschnitt der Information vom Chromosom Nummer 11. Und nun ist auf dem Chromosom Nummer 11 unter anderem die Bauanleitung, also das Gen für den roten Blutfarbstoff, für das Hämoglobin. Und jetzt gibt es da manche Menschen, die haben an einer Stelle ein Zeichen ausgetauscht. Als ich heute Morgen bei mir zu Hause die Zeitung gelesen habe, da habe ich dieses Phänomen auch festgestellt. Da gab es auch manche Zeichen, die waren nicht an der richtigen Stelle. Da waren Schreibfehler drin. In der Regel würde ich sagen, wenn in so einer Fülle von Zeichen da mal ein Buchstabe ausgetauscht ist, kein Problem. Wie sieht das genau aus? An der Stelle 62.206 ist bei den allermeisten von uns G, A, G. Und diese Dreierkombination, dieses Triplett, dieses Codon bewirkt, dass in dem roten Blutfarbstoff im Hämoglobin an dieser Stelle eine bestimmte Aminosäure, ein bestimmter Baustein eingesetzt wird. Nun gibt es manche Menschen, die haben anstelle des A's ein T, und diese Dreierkombination bewirkt, dass ein anderer Baustein eingebaut wird. Und die Folge ist bedeutend größer als wie bei einem Schreibfehler in der Zeitung. Nämlich der macht sich so bemerkbar, auch dieses Stichwort, diese Krankheit kennen Sie vermutlich aus dem Biologieunterricht. Das ist ein rotes Blutkörbchen, ein Erythrozyt, so wie wir es in unserem Blut haben, das den Sauerstoff transportiert. Das ist ein rotes Blutkörperchen, an dem ein A gegen ein T ausgetauscht worden ist. Mit der Folge, dass der rote Blutfarbstoff, das Hämoglobin, jetzt plötzlich durch diese kleine Veränderung extrem gut stapelbar ist. Das Hämoglobin kristallisiert so quasi aus und zwingt diese eigentlich diskusförmige Zelle in diese Sichelform mit der fatalen Konsequenz, die dazugehört, dass dieses rote Blutkörperchen keinen Sauerstoff transportieren kann. Und nur so ein kleiner, eigentlich unscheinbarer Effekt. Mit diesen Bemerkungen wollte ich Ihnen einfach so ein Gefühl geben, wie ist das mit der Erbinformation, wie ist das mit der Genetik. Und wenn wir jetzt uns die Gentechnik betrachten, dann operieren wir genau mit diesem Molekül, mit diesem DNA-Molekül. Und dazu muss ich jetzt noch ein paar Sachen sagen, die gar nicht so selbstverständlich sind, nämlich, dass praktisch alle Lebewesen, die wir bis heute untersucht haben, ihre Erbinformation in Form eines solchen DNA-Moleküls abgespeichert haben. Das heißt, egal ob ich ein Bakterium mir genauer ansehe oder den Goldfisch im Gartenteich oder den Hamster im Käfig oder den Hund, die Katze, den Vogel oder eine Hautzelle von mir anschaue, immer finde ich diese DNA, die wir eben gesehen haben. Und die unterscheidet sich nur in der Länge und in der Abfolge dieser Bausteine. Aber im Prinzip ist die in allen Lebewesen gleich aufgebaut. Das ist eine ganz fundamentale Voraussetzung, dass es so etwas wie Gentechnik überhaupt geben kann. Wenn wir jetzt an Gentechnik denken, dann haben ganz viele die Vorstellung, naja, da haben irgendwelche Leute irgendwann mal was ausgebrütet, so irgendwie in dunklen, geheimen Labors. Ist nicht so. Gentechnik gibt es vermutlich seit es Leben überhaupt gibt. Und Gentechnik haben wir abgeguckt, haben wir in der Natur gefunden. Und das hier ist das Produkt des Gentechnikers, von dem wir viel gelernt haben. Das ist eine Wurzelhalswucherung an einer Kohlpflanze. Nun, man könnte sagen, klar, ist Blumenkohl. Nein, ist nicht Blumenkohl, sondern das ist eine Wucherung, ein Krebsgeschwür als Folge der gentechnischen Aktivität dieses Organismus, Acrobacterium tumefaciens. Ein Mikroorganismus, der, wie der Name nahelegt, im Ackerboden lebt, und der Nachname zeigt uns auch, Tumore auslöst, tumorauslösendes Bodenbakterium. Und das ist sozusagen das Lebewesen, von dem wir die Grundlektionen der Gentechnik gelernt haben. Schauen wir uns das mal ganz anschaulich an. Dieses Bakterium kann, wenn eine Pflanze mechanisch verletzt ist, sei es durch Fraßschädlinge oder durch irgendwelche mechanische Verletzung, kann dieses Bakterium eindringen in die Pflanze, kann eine Pflanzenzelle infizieren. Und wir können uns das jetzt ganz anschaulich vorstellen. Es steht jetzt sozusagen vor dieser DNA der Pflanze. Und jetzt hat es Werkzeug mitgebracht. Das erste Werkzeug, das zum Einsatz kommt, ist eine Schere. Eine Schere, die diese DNA-Doppelhelix durchschneidet. Aber nicht einfach so, sondern nur an ganz bestimmten Stellen wird geschnitten. Das heißt, das ist eine Schere, die kann an diese Doppelhelix andocken, kann ihr entlangfahren und lesen, und an ganz spezifischen Stellen wird geschnitten. Man muss sich das also eher so vorstellen wie eine Schere mit integriertem Computer. Und der zweite Schritt ist, dieses Bakterium bringt selber DNA mit und fügt jetzt mitgebrachte DNA in diese Schnittstelle ein. Und der dritte Schritt ist, dass die Schnittstellen wieder mit Klebstoff verheilt werden. Das sind keine mechanischen Werkzeuge, die dieses Bakterium mitgebracht hat, das sind Enzyme. Restriktionsenzyme sind die Scheren, das, was ich als Schere veranschaulicht habe, und Ligasen, das sind solche verknüpfenden, verklebenden Enzyme. Aber das ist im Grunde genommen der Prozess. Und jetzt, weil die Pflanzenzelle in ihrem Lebenszyklus ständig diese DNA abliest und weil dieses neu eingebaute Stück sich im Grunde genommen nicht wesentlich unterscheidet von dem, was das sowieso ist, das wird einfach mitverarbeitet. Aber die Wirkung ist, dass diese Kohlpflanzenzellen sich nicht mehr wie typische Kohlpflanzenzellen verhalten, sondern sie sind jetzt durch die Manipulation umgesteuert. Und ihr Stoffwechsel ist jetzt darauf ausgelegt, dass diese Kohlpflanzenzelle, die jetzt gentechnisch verändert ist, dass die Nährstoffe für das Bakterium produziert. Und das zeigt, äußert sich in der Morphologie in dieser Weise.
Heißt diesen
Begriff kenne ich nicht. Also das sind Wurzelhalswucherungen. Aber also ich weiß nicht, ob das...
Ja, in der Landwirtschaft, wo Kohl angebaut wird,
ja?
Öfter hintereinander da entsteht.
Solche Dinge? Also mir ist der Begriff nicht geläufig, aber das könnte sein. Kann ich aber nicht jetzt kompetent bestätigen. Das ist das, was wir heute Nachmittag schon mal kurz gesehen haben, dass wir heute nicht nur kleine Genteilchen, was man in der Gentechnik eigentlich macht, nur ganz kleine Stücke austauscht. Wir haben heute Nachmittag schon davon gehört, dass man inzwischen auch schon das komplette Erbgut gemacht hat. Das haben wir uns heute Nachmittag genauer angeschaut und dann in Mikroorganismen eingeführt hat. Schauen wir uns in der Beispiele für die Gentechnik an. Wir gehen damit ja ganz unterschiedlich um. Wenn wir Gentechnik hören und an Lebensmittel denken, dann sagen die allermeisten Mitbürger in der Bundesrepublik, igidigit, damit wollen wir nichts zu tun haben, Finger weg. Wenn wir Gentechnik hören und denken an Insulin, dann hören wir in Deutschland wenig kritische Stimmen. Das ist interessant. Wir gehen ganz unterschiedlich, je nach Anwendungsbereich, damit um. Aber ich möchte Ihnen im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion, da diskutieren wir sehr kritisch die Gentechnik. Und auch wenn ich an dieser Stelle relativ gelassen bin und sehr dafür plädiere, die Dinge differenziert zu sehen, möchte ich auch vorab sagen, ich will mich sehr dafür einsetzen, dass Menschen in Deutschland, da haben übrigens die Politiker in der Bundesrepublik Deutschland in der vergangenen Woche eine schmerzliche Niederlage in der europäischen Politik einstecken müssen. Ich bin sehr dafür, dass wir in Deutschland die Dinge bezeichnen, kennzeichnen und dass Menschen die Freiheit haben zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will nichts essen, wo Gentechnik in der Produktion eingesetzt worden ist. Auch wenn ich persönlich das ein bisschen anders sehe, ich werde Ihnen auch gleich sagen, warum. Ich denke, es ist wichtig, dass wir mit diesen Dingen ordentlich umgehen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben. In der EG auf europäischer Ebene sind die deutschen Minister, haben eine Niederlage erlitten in den Bemühungen darum, diese Kennzeichnungspflicht durchzusetzen, das ist auf europäischer Ebene nicht mehrheitsfähig gewesen. Das wird also nicht europaweit durchgesetzt werden. Wir haben auf unseren Feldern, übrigens nicht für Nahrungsmittelproduktion in Deutschland bisher, aber wir haben Mais, wir haben Soja in anderen Ländern und damit auch als Nahrungsmittel in Deutschland dann, Sorten, die gentechnisch manipuliert sind. Das, was etabliert ist, sind Sorten, die entweder resistent sind gegen bestimmte Pflanzenspritzmittel. Der Grundgedanke dahinter ist, nicht immer so einfach gestrickt, wie man das manchmal hört, sondern der Grundgedanke ist, man könnte, wenn die Kulturpflanze resistent ist gegen das Spritzmittel, zunächst einmal säen und nicht gleich mit Spritzmitteln drüber, sondern mal warten, wie ist die Situation konkret auf dem Feld, und erst dann, wenn man sieht, die Konkurrenz durch andere Kräuter und Pflanzen wird so groß, dass man dann mit dem Spritzmittel nach Bedarf drüber gehen kann. Das heißt, man hat zunächst einmal auch erwartet, ganz konkret, dass der Spritzmittelverbrauch deutlich reduziert wird. Das ist nicht in dem Maße eingetreten, wie man sich das erhofft hat, zumindest laut den Zahlen, die ich gesehen habe, nicht. Die andere Sorte, die andere Variante ist, dass die Kulturpflanzen gentechnisch so verändert sind, dass sie den Schutz, einen Fraßschutz gegen einen Schädling schon eingebaut haben. Das ist auch was man vielleicht sich mal durch den Kopf gehen lassen kann. Was dort eingebaut ist, dieses BT, das steht für Bacillus thuringiensis. Das ist ein Bakterium, das produziert einen Giftstoff, wenn jetzt zum Beispiel der Maiszünsler, die Larve, die Raupe einer kleinen Motte, die wirtschaftlich erhebliche Schäden bei Mais anstellt, wenn die ein solches Bakterium frisst und den Giftstoff mitfrisst, dann bewirkt dieser Giftstoff, dass die Darmwand dieses Bakteriums perforiert wird. Das heißt, es sieht dann so aus wie die Briefmarken früher, wo man sie auseinanderreißen kann, die sind durchlöchert. Und das ist für die Larve, für den Wurm, für die Made nicht wirklich gesund. Das führt nämlich dazu, dass der ganze Darminhalt ausläuft, die geht zugrunde. Und man hat ursprünglich einmal unter biologisch-dynamischen Gesichtspunkten diese Bakterien ausgebracht auf den Feldern, um sozusagen biologischen Pflanzenschutz zu betreiben. Und im Zusammenhang mit der Gentechnik dann gesagt, warum sollen wir da die Bakterien aufs Feld bringen? Wir bauen das entsprechende Gen, die Bauanleitung für den Giftstoff, gleich in den Mais ein. Damit Sie sich keine falschen Vorstellungen machen, das heißt nicht, man baut es ein und kommt dann raus aufs Feld. Bevor so eine neue Sorte, eine gentechnisch veränderte Sorte zugelassen wird, muss der Hersteller, einfach mal so eine Vorstellung, eine Lastwagenladung voll, Leitsordner, an Untersuchungsergebnissen vorlegen, an Studien, was macht, in welcher Konzentration ist dieser Giftstoff dann im Blatt, in den Wurzeln, im Stängel, in der Frucht? Was macht das mit Bienen und mit den Bodenbakterien und? Muss alles untersucht werden. Das heißt nicht, dass am Ende alles untersucht ist. Aber die Vorstellung, da macht irgendjemand was und dann verdient er groß Geld damit, ist ein bisschen vereinfacht. Aber was es mir vor allem ankommt, ist Folgendes. Wir müssen uns klar machen im Zusammenhang mit der Gentechnik, mit der Nahrungsmittelproduktion. Wir konfrontieren unseren Körper, unsere Verdauung immer, wenn wir Gemüse, wenn wir Obst, wenn wir Fleisch essen, immer mit fremder Erbinformation. Und niemand hat ja ernsthaft Sorge, dass er plötzlich zur Tomate wird, weil er Tomaten isst. Ja, sondern unsere praktische Erfahrung zeigt, unsere Verdauung kann offensichtlich mit diesem Erbgut in einer Weise umgehen, dass das zumindest bisher, und diese Probleme haben wir ja nicht erst seit Erfindung der Gentechnik, sondern das ist schon immer so, geht unsere Verdauung mit dieser fremden Erbinformation so um, dass wir in der Regel keine größeren Probleme festgestellt haben. Übrigens müssen wir ganz nüchtern sagen, wir wissen gar nicht letztlich, warum da nicht wenigstens ab und zu mal was passiert. Weil seit der Gentechnik wissen wir auch, dass wenn Sie zum Beispiel am Sonntag Ihren Sonntagsbraten gegessen haben, ein Schweineschnitzel, und man dann im Laufe der Woche eine Biopsie macht, eine Darmspiegelung, und da einige Zellen, einige Epithelzellen ihrer Darmwand mit rausholt, dann kann es sein, dass man in einigen Zellen ihrer Darmwand Bruchstücke von dem Erbgut des Schweins wiederfindet, das geschlachtet worden ist für ihr Schnitzel. Was das dort macht, wissen wir gar nicht. Aber wir wissen inzwischen, dass solche Dinge passieren. Man hat das auch studiert, ein Hähnchen. Ja? Man hat Hähnchen, Masthähnchen mit gentechnisch verändertem Mais gefüttert und hat im Muskelgewebe, also das, was wir dann auf den Grill legen, da hat man in diesen Muskelzellen Bruchstücke vom gentechnisch veränderten Mais gefunden. Also, dass unsere Verdauung das alles wunderbar restlos abbaut und so, so ist auch nicht. Es ist komplizierter. Aber um das klar zu machen, unser Körper ist mit diesem Problem fremde Erbinformation schon immer konfrontiert. Und ich persönlich, ich weiß jetzt, dass da viele, die Mehrheit in Deutschland ist anderer Meinung, aber ich will Ihnen einfach mal ein bisschen zur Entspannung sagen, das, was wir bisher an Erfahrung haben, führt uns nicht dazu, dass wir in Panik ausbrechen müssen, wenn wir jetzt Nahrungsmittel zu uns nehmen, wo ein paar Bausteine verändert worden sind. Ich sage es mal ganz flapsig, unserer Verdauung ist das vermutlich ziemlich egal. Bitte schön.
Ja, es ist ja in Deutschland so, dass man Sojaschrot gar nicht mehr bekommt.
Ja.
Es kommt ja von Amerika, es kommt von Spanien oder von Südamerika.
Das ist richtig. Also so ganz, das ist ein richtiges Problem.
Und was da noch dazu kommt, ist ja zum Beispiel beim Raps ist es ja so, wenn ein Schlag, 500 Meter muss der vom anderen Schlag weg sein,
ja.
Sonst bei der Blüte, wenn der anfängt zu blühen, überträgt er sich an dem anderen durch den Wind,
ja.
Und dann wird der andere genauso infiziert oder genmanipuliert.
Ja.
Der Schlag, den ich habe, der genfrei wäre.
Ja.
Und dann kommt noch die Schwierigkeit zu, dieses genbehandelte Saatgut kann ich nur von dem Fabrikant bzw. von der Firma beziehen,
ja.
Die das, ich kann da nicht mehr sagen, ich nehme den Mais und das kann ich heute schon nicht mehr.
Ja, das ist richtig. Aber die Probleme, die Sie aufzeigen, die gibt es, das ist richtig. Mir kommt es nur darauf an, die liegen nicht in der Gentechnik als solcher begründet, sondern wie wir wirtschaftlich, wie wir Menschen damit umgehen. Und das sind die Dinge schwierig, das möchte ich überhaupt nicht. Mir geht es nur darum, mir ging es an der Stelle nur darum, einfach mal zu zeigen, dass wir nicht gleich beim Stichwort Gentechnik und nicht gleich bei der Vorstellung, da ist im Erbgut was verändert worden, in Panik ausbrechen müssen. Unsere Erfahrung, da gibt es viele Dinge, die wir nicht wissen und wir sollten vorsichtig damit umgehen. Aber das, was wir bisher wissen, gibt uns nicht vor allem Hinweise, jetzt geht alles schief. Wenn wir gentechnisch verändern, das hatten wir gerade gesagt, der Punkt, der hier mit ins Spiel kommt, ist, und da wird es wirklich spannend, wenn wir gentechnisch veränderte Organismen ins Freiland setzen, dann sind die Dinge in den Ökosystemen so komplex, dass jeder, der sagt, da passiert schon nichts, der sagt mehr, als er wissen kann. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, Freunde, dieses Wissen sollte uns zunächst einmal grundsätzlich zurückhaltend und vorsichtig sein lassen. Ja? Trotzdem möchte ich beides sagen, dass wir in der Auseinandersetzung mit Gentechnik, mit Erbgut schon immer sind. Und übrigens, auch das einfach so als Randbemerkung, gentechnikfrei ist ein Begriff, den ich für ziemlich schwierig halte und der nicht wirklich hilfreich ist in der Diskussion. Denn gentechnikfrei ist kein kein Organismus. Und auch wenn wir sagen, wir haben Kultursorten, die etabliert sind, deren Erbgut haben wir auch verändert. Durch klassische Züchtung. Natürlich ist es nicht so, nicht wahr, nicht ganz wahr, wenn man sagt, Gentechnik ist im Grunde genommen nicht viel anderes als die klassische Züchtung. Aber wir haben Gene schon immer verändert. Was wir jetzt tun, ist, dass wir es gezielter tun und in einem größeren Umfang, als das bisher möglich war. Aber die Vorstellung, es gäbe gentechnikfreie Produktion an Nahrungsmitteln von Pflanzen her oder von Tieren, das halte ich für zu einfach, um eine wirklich hilfreiche, differenzierte Diskussion zu führen. Ich möchte Ihnen an einer Stelle auch zeigen, dass ich glaube, ich möchte einfach Ihnen auch zeigen, man könnte mit dieser Technologie vielleicht durchaus auch sinnvolle Dinge machen. Ein Beispiel: Baumwolle. Bei der Baumwolle, die macht ja diese sogenannte Wolle nicht deshalb, weil die Pflanze denkt, wir sollten was Schickes zum Anziehen haben, sondern an all diesen Fäden hier hängen Samen. Und diese Samenkörner, da gibt es aufgrund der Baumwollproduktion Tonnen jedes Jahr. Und die muss man alle wegwerfen. Weil in diesen Baumwollsamen ein Stoff drin ist, damit Sie mir glauben, dass ich mal Chemie studiert habe und davon was verstehe, können Sie gleich wieder vergessen. Aber das ist das Gossypol, das als Stoff da drin enthalten ist. Und das ist mindestens für Säugetiere giftig. Das ist der Grund, warum man diese Nüsslein, also diese Samen, nicht für Nahrungsmittel oder für Tierfutter verwenden könnte. Das wäre eigentlich eine ganz sinnvolle Sache. Und jetzt haben vor einigen Jahren eine indische Arbeitsgruppe einfach durch Gentechnik ein Enzym ausgeschaltet, das diesen Stoff herstellt. Und jetzt hat man solche Baumwollsamen, die um den Faktor 100 weniger Gossypol enthalten. Und das ist dann eine Konzentration, wo man dran denken könnte, das zumindest mal vielleicht als Tierfutter zu versuchen. Vielleicht gibt es doch Anwendungsmöglichkeiten für Gentechnik, auch im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion. Trotzdem bin ich, und das meine ich durchaus ernst, sehr dafür, dass Menschen die Möglichkeit haben sollten, zu entscheiden, ich will damit nichts zu tun haben. Also bei uns zu Hause kommt sowas nicht auf den Tisch, weil für die Essenszubereitung meine Frau zuständig ist und die hat das nicht so gern. Ich wäre da durchaus experimentierfreudiger. Einfach, Sie können zum Beispiel bei dieser Adresse, bei Greenpeace gibt es Unterlagen, wo Sie Verkaufsstellen, wo Sie Produktbeschreibungen haben, wo Essen ohne Gentechnik mit dieser Einschränkung, Gene haben sie auch dort drin, aber wo sie hier Informationen finden können. Vielleicht haben sie es mitgekriegt, wie schwierig oder wie manchmal sehr problematisch wir mit dieser Thematik umgehen. Es gibt eine Kartoffel, Amflora, die wurde von der BASF in den USA entwickelt und wurde auch in Europa zugelassen. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, nicht alle Kartoffeln werden angebaut als Nahrungsmittel. Diese Kartoffel ist nicht für den Verzehr zugelassen, sondern man will damit für die Klebstoffindustrie, für die Papierindustrie Amylopektin produzieren. Und die normale herkömmliche Kartoffel hat 80% Amylopektin. Das sind so verzweigte Zuckerketten und 20% Amylose. Das sind nur gerade Zuckerketten. Und mit dieser Veränderung am Flora, die macht sehr viel mehr Amylopektin. Und diese verzweigten Zuckerketten, das will die Klebstoffindustrie und die Papierindustrie. Ein Problem ist, in dieser Kartoffel ist noch ein Antibiotikaresistenzgen drin. Das ist bei manchen älteren Produkten noch so. Bei allen neuen Entwicklungen ist klar, dass diese Antibiotikaresistenz, wenn sie technologisch verwendet wird, wieder entfernt werden muss oder erst gar nicht verwendet wird. Die Kritik daran ist, dass man, wenn man diese Antibiotikaresistenz in Nahrungsmitteln zum Beispiel einbaut, dass man dann Probleme bekommen könnte, wenn man dann mal, das muss man auch ein bisschen differenzieren, diese Antibiotikaresistenzen, die hier verwendet werden, das sind nicht die Antibiotikas, die in der Humanmedizin vor allem eingesetzt werden. Trotzdem sollte man damit vorsichtig umgehen. Aber worauf ich raus will, ist einfach, im März diesen Jahres hat die EU-Kommission den Anbau genehmigt von Amflora. Das Zulassungsverfahren hat 13 Jahre lang gedauert. Und im April wurde in Ostdeutschland auf zwei Feldern unter Polizeischutz wurde Amflora angebaut. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben. Vor wenigen Wochen, am 6. Juli, sind diese beiden Felder zerstört worden. Ich habe großes Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin dagegen. Aber ich möchte genauso sagen, diese Sorge, die manche Menschen umtreibt, ist keine Rechtfertigung dafür, anderes, das Grundstück oder die Anbaufläche anderer Leute zu zerstören. Das ist ganz eindeutig rechtswidrig. Auch das einfach mal so, es gibt auch andere Studien, aber einfach mal so ein Satz aus einer Studie, da wurde eine Metastudie ist so, da wird nicht im Labor irgendwas untersucht, sondern da untersucht man viele, viele andere Studien. Also das ist so eine Studie, die man am Schreibtisch macht, mit dem Computer. Guckt, was haben denn die anderen rausgekriegt. Und da haben im Jahr 2008 eine Arbeitsgruppe mal nachgeguckt, wie ist denn der Effekt von Gentechnik im Vergleich zu klassischem Anbau mit Spritzmitteln im Blick auf die Insektenvielfalt auf den Feldern. Und sie haben festgestellt, aufgrund der Studien, die sie da herangezogen haben, dass der Effekt durch die Spritzmittel, durch die Insektizide viel so groß ist, dass man den Effekt, der durch die Gentechnik kommt, praktisch im Vergleich dazu gar nicht sehen kann. Wie gesagt, es gibt auch andere Studien, da muss man dann immer schauen, was haben die denn für Studien herangezogen. Aber einfach auch das sind Zusammenhänge, die man zumindest mal mit bedenken sollte. Ich habe Ihnen gesagt, in der Gentechnik sieht es ganz, wenn man das in der Pharmazie anschaut, da ist die Akzeptanz sehr viel größer. Wir haben in der Bundesrepublik heute mindestens 142 Arzneimittel, die zugelassen sind. Da drin sind 106 Wirkstoffe, die gentechnisch hergestellt sind. Derzeit sind das bezogen auf die Wirkstoffe etwa 5%, also 5% der Wirkstoffe sind gentechnisch hergestellt. Bei den Neuentwicklungen sind es 15-25%. Und im vergangenen Jahr wurde damit ein Umsatz gemacht von 4,7 Milliarden. Im Blick auf die gesamten Arzneimittelbereich sind das 16%. Die Anwendungsbereiche, hier einfach ein paar Beispiele. Das älteste ist das Insulin, aber auch andere Produkte, übrigens EPO, brauchen also nicht nur die Radfahrer bei der Tour de France. Das hat man wirklich entwickelt als Medikament. Es gibt für andere Anwendungen gentechnisch hergestellte Medikamente, die Sie in der Apotheke bekommen. Also bei Insulin ist es so, dass wir mengenmäßig in der Bundesrepublik seit Jahren praktisch 100% des Insulins über gentechnische Methoden herstellen. Also wenn Sie irgendeine Form von Insulin in der Apotheke holen. Das klassische Insulin ist gar kein menschliches Insulin. Das ist Insulin aus den Bauchspeicheldrüsen von Rindern und Schweinen. Aber das ist so ähnlich, dass es zumindest bei den meisten Menschen ganz gut gewirkt hat. Übrigens muss man bis heute in mengenmäßig sehr, sehr kleinen Bereichen immer noch dieses klassische Insulin vorhalten, weil es Patienten gibt, die auf dieses menschliche Insulin und auf die Varianten, die gentechnisch hergestellt werden, nicht reagieren. Also es gibt Fälle, wo das so ist, ja, das ist richtig. Aber es gibt, also gentechnisches Insulin ist nicht nur ein, da gibt es eine ganze Reihe von Varianten, aber es gibt Patienten, die sprechen darauf nicht an, das ist richtig. Also was verstehen Sie jetzt unter echtem Insulin? Also da kommen Sie, das ist einfach im Vergleichsweise, das wird heute nicht, das macht niemand mehr, aber Sie brauchen nur auf den Schlachthof zu gehen und die Bauchspeicheldrüsen von Rindern und also so hat man das früher gemacht. Also Sie kommen nicht dran, meinten Sie, es bietet niemand mehr an. Das ist, also es gibt es noch, aber mengenmäßig, das ist richtig, sehr vergleichsweise wenig. Schauen wir uns noch einen anderen Bereich an. Wenn wir Erbgut kennen, Sie haben das auch mitgekriegt, das Erbgut des Menschen ist seit einigen Jahren zumindest im Prinzip bekannt, dann kann man das nutzen. Das ist ziemlich automatisiert, diese Prozesse, die Sequenzierung. Und im Blick auf den Menschen wissen wir, dass es Erbkrankheiten gibt. Wir wissen, wo, zumindest bei vielen Krankheiten, wo auf der DNA man schauen muss. Und bei Menschen, bei denen in der Familiengeschichte Erbkrankheiten aufgetreten sind, kann man dann diagnostisch einfach mal so eine Gendiagnose machen, um nachzusehen, hat der denn die Anlage, die genetische Disposition für diese Krankheit. Und da haben wir auch etwas schwierige Vorstellungen. Es ist nicht so, dass wenn wir irgendeine eine Erbkrankheit angelegt haben, dass man die dann auch kriegt. In der Regel, der Normalfall ist, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es auch so, dass nicht ein Gen, ein Stück, irgendein Punkt für eine Krankheit verantwortlich ist, sondern in der Regel wirken da sehr, sehr viele zusammen. Und, was wir schmerzlicherweise auch lernen müssen, es gibt noch viele, viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das heißt, wenn ich weiß, da liegt eine Disposition vor für eine Erbkrankheit,
dann weiß ich noch nicht sehr viel. Weil ob die Krankheit ausbricht, wann sie ausbricht, welchen Verlauf sie nehmen wird, ob das überhaupt in den Genen irgendwo steht, wissen wir nicht. Und wenn es dort stünde, haben wir die Zusammenhänge heute dort noch nicht verstanden. Aber das können Sie, dieses Mittel können Sie einsetzen schon sehr, sehr früh. Diese Gendiagnose ist ein Instrument, das Sie im Bereich der Humanmedizin einsetzen können, bevor ein Mensch geboren wird. In der Regel ist das so, also ich weiß jetzt, dass hier auch ein Fachmann unter uns sitzt, wenn ich hier etwas Falsches erzähle, dann kann das gerne korrigiert werden. Aber aufgrund der Literatur, die ich gelesen habe, ist es so, dass in der Regel, in der Praxis heute, Krankheiten nur diagnostisch untersucht werden, wenn in der Familiengeschichte eines Ehepaars, wo die Frau schwanger ist, Erbkrankheiten auftreten, dann werden gezielt auf diese Krankheiten hin untersucht. Aber im Prinzip könnten wir heute technologisch viele hundert Krankheiten diagnostisch erfassen. Und wenn man das tun würde, was man heute aus Wirtschaftlichkeitsgründen, aus praktischen Gründen nicht tut, wenn wir das tun würden, dann gäbe es niemand, auch hier im Saal niemand, der keine Anlagen für Erbkrankheiten hätte. Ein Beispiel: Wir kennen heute in der medizinischen, wir kennen drei Markergene, also drei Gene, für die es auch Tests gibt, etablierte Tests für Brustkrebs. Und wenn die positiv getestet werden, dann können Sie als Information mitnehmen, dass die Frau, bei der das zutrifft, oder das Mädchen, das da heranwächst, dass das mit einer Wahrscheinlichkeit irgendwo zwischen 10% und 20% irgendwann in seinem Leben an Brustkrebs erkranken wird. Frage: Was machen Sie mit der Information? Was machen Sie mit der Information als schwangere Frau? Was machen Sie mit der Information als Betroffener? Und so ist das nicht für alle, aber das ist das typische Resultat, was Sie so bekommen können durch solche Diagnosen. Sie bekommen ein Ergebnis, wo Ihnen mit einer Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Krankheitsphänomen gesagt wird, diagnostiziert wird. Und für die allermeisten Krankheiten wird Ihnen der Arzt auch sagen müssen, therapeutisch können wir nichts machen. Also gut, bei Brustkrebs, dann, wenn er auftritt, operativ oder dann mit entsprechenden Chemotherapien hinterher, Bestrahlung, aber jetzt nicht sozusagen großartig prophylaktisch etwas machen. Noch spannender wird das, und in den letzten Wochen in Deutschland wieder in der Tagespolitik diskutiert, in der sogenannten Präimplantationsdiagnostik. Man hat in der künstlichen Befruchtung die Möglichkeit, bevor in der Bundesrepublik bis zu drei Embryonen eingespült werden in die Gebärmutter der Frau, die Möglichkeit, diese Embryonen genetisch zu untersuchen. Und Krankhafte oder solche, bei denen eine Erbkrankheit angelegt ist, die sozusagen auszulesen. Das ist gesetzlich in der Bundesrepublik verboten, unter Strafe gestellt durch das Embryonenschutzgesetz. Dort ist festgelegt, dass in der Bundesrepublik Embryonen ausschließlich zum Herbeiführen einer Schwangerschaft erzeugt werden dürfen. Das ist schon in der Vergangenheit einfach so auf dem Papier gestanden, weil auch in der Bundesrepublik mehr Embryonen erzeugt worden sind, als dann implantiert werden. Das Problem, das praktisch auftritt, ist folgendes, dass wir in Europa eine uneinheitliche Gesetzgebung haben und dass statistisch signifikant Frauen aus der Bundesrepublik zum Beispiel nach Spanien gehen, um dort eine künstliche Befruchtung vornehmen zu lassen, weil in Spanien die Erfolgsquoten höher sind. Und ein wesentlicher Grund ist, dass dort, es gibt auch noch andere Länder, aber Spanien ist eine beliebte Adresse, weil dort die Präimplantationsdiagnostik zulässig ist. Und das heißt, Embryonen mit angelegten Erbdefekten können schon vorher ausgelesen werden und das führt häufiger dann im Laufe der Schwangerschaft einfach dazu, dass die Schwangerschaft nicht bis zum Ende durchgeht, sondern dass es vorher zu einem Abgang kommt und so hat man höhere Erfolgsaussichten, wenn man das macht. Und jetzt ist in Deutschland Folgendes passiert. Wir haben, wie Sie vermutlich wissen, einen nationalen Ethikrat, so hat er zumindest mal geheißen. Und die letzte Äußerung vom nationalen Ethikrat zu diesen Fragen der Diagnostik stammt aus dem Jahre 2003. Und bei diesem Votum waren 7 Leute, stimmt das? 7 Leute waren damals für eine Beibehaltung und Präzisierung des Verbots der Präimplantationsdiagnostik. Die sagten also, wir wollen das in Deutschland so beibehalten. Es gab 2 Mitglieder, die haben grundsätzlich diese Position mit unterstützt, haben aber noch ergänzende Bemerkungen dazu gegeben. Und die Mehrheit, 15 Personen, aus dem Nationalen Ethikrat waren für eine begrenzte Zulassung der Präimplantationsdiagnostik. Faktum war aber, also das war das Votum, diese Publikation von 2003, es war aber so, wenn Sie sich dafür interessieren, es gibt eine Seite, Ethikrat, da können Sie diese Informationen finden. Da ist dann auch die, also die, da sind dann auch diese Empfehlung ist dort im Wortlaut abgedruckt, können Sie dort nachlesen. Es war trotzdem PID, durch das Embryonenschutzgesetz, das nach wie vor gilt, war das unter Strafe gestellt. Jetzt ist Folgendes passiert. Ein Gynäkologe in Berlin hat in 3 Fällen diese PID angewendet. Und zwar bei Frauen, wo bei einem Elternteil bekannt war, dass dort Gendefekte vorliegen. Und eine dieser 3 Frauen hatte auch bereits schon ein behindertes Kind. Und er hat in 3 Fällen diese Präimplantationsdiagnostik durchgeführt, hat also Eizellen der Frau befruchtet und dann nachgeschaut, bevor er diese Embryonen implantiert hat, ob Gendefekte vorliegen und die Embryonen, die diese Gendefekte aufgewiesen haben, die hat er aussortiert. Dann hat er sich selber angezeigt, einfach weil er sagte, jetzt will ich klären, wie das wirklich ist, weil es diesen Widerspruch gibt, diese Spannung gibt. Und im Jahr 2009 ist dieser Arzt vom Landesgericht, vom Berliner Landesgericht, freigesprochen worden. Die haben gesagt, das ist in Ordnung. Und die Staatsanwaltschaft ist in Berufung gegangen. Und das ist vor wenigen Tagen vor dem Bundesgerichtshof in Leipzig verhandelt worden bzw. entschieden worden. Die schriftliche Begründung liegt noch nicht vor, aber bei der Urteilserläuterung hat der Richter gesagt, PID ist erlaubt, wenn es um die Erkennung schwerwiegender genetischer Schäden gehe und nicht um die Geburt eines Wunschkindes. Also das ist zumindest in dieser öffentlichen Darlegung des Urteils so formuliert worden, also Designer-Baby, dass man sagen kann, also ich will jetzt kein Mädchen, sondern ich will einen Jungen, oder das soll nicht der Fall sein. Also das soll nicht zulässig sein. Trotzdem ist jetzt genau das passiert, dass hier sozusagen das Embryonenschutzgesetz im Widerspruch steht zu einem gültigen Urteil des Bundesgerichtshofs, und das wird zur Folge haben, dass das Embryonenschutzgesetz überarbeitet werden muss. Und ich glaube, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass die Überarbeitung zu einer Liberalisierung des Embryonenschutzgesetzes führen wird. Wir haben in der Bundesrepublik sowieso europaweit gesehen das restriktivste.
Frage dazu.
Ja.
Wie deutlich ist der Unterschied herauszuarbeiten, ob es um schwerwiegende genetische Schäden geht oder eben um Feststellung aller möglichen Schäden im Hinblick auf Designerbabys?
Also ich kann nur sagen, genau das ist das Problem. Das ist das Problem, dass sich das natürlich hier sagen lässt, so formulieren lässt und uns auch klar ist, wo der Unterschied ist, ob ich einen Jungen anstelle ein Mädchen will oder ob ich sehen will, ob da eine Familie, die in ihrer Familiengeschichte schon viel Schweres durchmachen musste und wir heute die Möglichkeit haben, diese Dinge, bevor da ein Mensch zur Welt kommt, festzustellen und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Aber es geht um Dinge, um Eingriffe von uns Menschen in Bereiche, wo wir intuitiv spüren, da wird es spannend. Da wird es spannend. Und da nehmen wir eine Last auf uns, die wächst mit den technologischen Möglichkeiten, die wir entwickeln. Ja? Also das heißt, wir können heute in der Medizintechnik ungeheuer weitreichende Dinge machen. Und wenn wir dann mal drüber nachdenken, dann fangen wir plötzlich an zu stöhnen, weil wir merken, die Herausforderung für uns, die ethische Herausforderung, wird immer schwieriger. Es wird immer diffiziler, immer schwieriger zu sagen, darf man das noch? Darf man das überhaupt? Und wenn Sie glauben, dass Sie ganz sicher sind, sowas darf man nie und nimmer, würde ich Ihnen einfach mal empfehlen, reden Sie mal mit Leuten, die Erfahrung haben in dem Bereich. Reden Sie mal mit Ärzten, die auch sehen, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt, das alles einfach links liegen zu lassen. Ja? Aber wir haben hier einen Schritt gemacht, wo ein Tor aufgemacht wird, wo es ganz spannend wird, wo es ganz spannend wird. Meine Vermutung, wahrscheinlich mache ich mich damit unbeliebt, wenn ich das sage, aber es gibt Dinge, so Schlüsselschritte, wo wir Tore zu Problemen aufmachen. Und das ist in diesem Fall jetzt irrelevant, weil das einfach ein Schritt ist, den wir gemacht haben. Aber als wir in der Bundesrepublik die Entscheidungen getroffen haben, dass die technologische Möglichkeit der In-vitro-Fertilisation genutzt, also der Befruchtung im Reagenzglas, dass wir das nutzen wollen, da haben wir die Tür aufgemacht zu vielen Problemen. Natürlich ist es so, dass wir das damit auch Ehepaare, die keine Kinder hätten bekommen können, Kinder bekommen haben. Das ist so. Aber wir haben uns auch eine Tür aufgemacht zu großen Problemen. Und das sind Dilemmas, die wir nicht eindeutig und nur gut lösen können. Ja? Also das ist nicht ein ethisches Problem, wo wir sagen können, einfach Finger weg, lass das. Da sind Ärzte, sitzen Frauen gegenüber, die eine Geschichte erzählen können mit ihrer Krankheit. Und ist das jetzt verantwortbar, obwohl man technische Möglichkeiten hat, das zuzumuten? Bitte schön.
Es ist auch kein deutsches Problem mehr in unserer Welt. Wenn es diese Dinge im Nachbarland gibt, ja.
Das ist ein weiterer Punkt, ja. Und da ist es schon heute erkennbar, dass wir in Deutschland noch fast durch die Bank eher konservativ sind und in Europa gesetzgeberisch sozusagen ein Sog ist hin zu liberaleren Positionen. Also der Trend, das ist nur ein Beispiel, den man an vielen anderen Punkten mit aufzeigen könnte. Ich möchte Ihnen einfach noch kurz zeigen, das ist ein Medizinethiker, ein Professor für Medizinethik an der Universität Freiburg, der sich im Zusammenhang mit dieser juristischen Entscheidung in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung geäußert hat. Professor Mario sagt, jeder Mensch, der lebt, hat doch von sich aus das Bedürfnis, anerkannt zu sein als Mensch. Und nicht erst dadurch, dass er etwas kann, leistet oder so ist, wie andere es sich wünschen. Das ist letztlich die Grundlage der Menschenwürde, die in unserem Grundgesetz verankert ist. Ethiktheorien, die das Leben nicht nach seiner Existenz, sondern nach seiner Qualität bewerten, halte ich für gefährlich, weil sie dazu führen, dass die Wertmaßstäbe der breiten Masse einer Minderheit übergestülpt werden. Es ist eine Errungenschaft der Aufklärung, dass jeder Mensch gleich ist. Nun, das könnte man sicher diskutieren, aber worauf ich raus will, ist damit einfach zum einen, diese Diskussionen verleiten uns zu schnell dazu, einfach nur noch ein Problem zu sehen. Mit diesen technischen Möglichkeiten sind wir in einer, ja, ich sag's mal so extrem, noch nie dagewesenen Weise herausgefordert, uns neu darüber Gedanken zu machen, was ist der Mensch eigentlich? Wann fängt der Mensch an, Mensch zu sein? Mir läuft die Zeit davon, ich überspringe ein paar Dinge. Und ich will Ihnen einfach noch kurz etwas zu Stammzellen sagen. Anhand dieser Skizze. Menschliche Stammzellen, dies finden wir in Blastozysten. Eine Blastozyste ist ein bestimmtes Entwicklungsstadium des menschlichen Embryos. Das ist etwa die Etappe, das Ei kommt aus dem Eierstock, wird im Eileiter auf der Wanderung Richtung Gebärmutter irgendwann befruchtet und in diesem Stadium nistet es sich in der Gebärmutter ein. Diese Zellen, also das ist eine Kugel, ein Ball, und diese äußeren Zellen, das ist das, was im weiteren Verlauf der Entwicklung zur Plazenta wird, zur Mutterkuchen, also zu dieser Schnittstelle zwischen zwischen diesem wachsenden Embryo, zu diesem werdenden Säugling, und der entsteht, der eigentliche Embryo, aus dieser inneren Zellmasse. Diese innere Zellmasse, Das sind die embryonalen Stammzellen. Und die Zellen davon sind viele Leute ungeheuer begeistert, weil die viele Eigenschaften haben, die ungeheuer verheißungsvoll sind. Einfach nur zwei will ich nennen. Die eine ist, diese Stammzellen können sich ohne Ende teilen. Diese Besonderheit weiß man vor allem dann zu schätzen, wenn man zum Beispiel Gewebe züchten will. Dann macht man die Erfahrung, zum Beispiel Hautgewebe oder Knorpelgewebe, das wird heute schon im größeren Umfang technisch gemacht, dann stellen diese Zellen, die man hier ansetzt und züchtet, irgendwann nach einigen Teilungen die Zellteilung ein. Die leben noch weiter, aber sie teilen sich nicht mehr, sie wachsen nicht mehr. Diese Stammzellen teilen sich ohne Ende und sie können diese Zellen in praktisch, davon gehen wir heute aus, in praktisch alle Körperzellen differenzieren, die wir haben. Also sie können daraus Herzmuskelzellen, sie können daraus Sehzellen machen, alle möglichen Arten von Zellen. Und das ist ungeheuer verheißungsvoll. Also was man zum Beispiel, wenn wir vorher Diabetes hat, in Tiermodellen, man hat mit Mäusen aus solchen Stammzellen schon solche spezialisierten Bauchspeicheldrüsenzellen gemacht, die dann wieder Insulin produzieren. Als Vision hieße das, mit solchen Zellen sozusagen einem Diabetespatienten wieder nicht jeden Tag, also immer spritzen, sondern als Perspektive wieder eine neue Bauchspeicheldrüse oder zumindest einige Gewebe davon, dass das reguliert werden kann. Das sind die Visionen. Das Problem hierbei ist, dass wenn Sie diese Zellen gewinnen wollen, dann können Sie das nur, indem Sie diese Blastozyste zerstören. Technologisch heißt das einfach, das ist eine embryonenverbrauchende Technologie. Und dann sehen Sie, das ist wieder der Punkt, wo wir herausgefordert sind, uns der Frage zu stellen, was ist das? Ist das ein Mensch? Wird das ein Mensch? Oder wir haben vorher vor dem Vortrag die Frage diskutiert, natürlich, also ohne menschlichen Eingriff, gehen in 70%, wo die Eizelle befruchtet worden ist, gehen die ab. Also kommt es nicht zu einer stabilen Schwangerschaft. Ist das die Rechtfertigung, ein paar solche Zellen zu nutzen? Wir sehen wieder, durch technologische Entwicklungen, dass wir Türen öffnen, stellen wir uns vor neue Herausforderungen. Wir müssen Fragen beantworten, die schwierig sind. Ich möchte Ihnen aber an dieser Stelle, ich habe das gezeigt aus einem anderen Grund, und zwar haben Sie das vielleicht gehört, das Problem ist gar nicht mehr so schlimm. Wir haben inzwischen seit 2007 eine viel bessere Methode. Nämlich gibt es die Möglichkeit, Körperzellen, in diesem Fall sind das Fibroblasten, also Zellen aus dem Bindegewebe, die man manipulieren kann und so verändern kann, dass sie sich verhalten wie embryonale Stammzellen. Und jetzt ist man ganz schnell geneigt zu sagen, hurra, Problem gelöst. Jetzt müssen wir keine Embryonen mehr zerstören. Ich muss zugeben, habe ich zunächst auch gedacht. Ich habe einige Arbeiten von diesem Herrn gelesen, Hans-Werner Denker, der seit einigen Jahren sagt, Das Problem ist komplizierter, denn wenn wir jetzt Zellen so manipulieren, dass sie wieder die Fähigkeiten haben von embryonalen Stammzellen, dann haben wir wieder Zellen mit der Potenz, mit der Omnipotenz, mit der Fähigkeit, sich zu einem gesamten Organismus zu entwickeln. Und dann ist das Problem genau dasselbe. Dass wir jetzt zwar durch technische Manipulation an eigentlich einer ausdifferenzierten Zelle, die haben wir sozusagen wieder zurückprogrammiert, aber stehen damit genau vor demselben Problem eigentlich. Und Hans-Werner Denker plädiert dafür und sagt, das Problem ist, dass wir eigentlich Zellen erreichen müssten, die genau das nicht mehr können sollten, sich zu einem kompletten Organismus entwickeln. Also auch hier sehen wir, die Dinge werden kompliziert. So, ich habe versprochen, um 9:30 Schluss zu machen und deshalb mache ich jetzt einen großen Sprung an den Schluss. Das erste, eine erste Schlussthese. Die Methode der Biotechnologie, die Methoden der Biotechnologie beruhen auf Einsichten in Vorgänge, die sich in Organismen, in Lebewesen ereignen. Das heißt, sie können aufgrund von Beobachtungen und durch Nutzung zellulärer Komponenten entwickelt werden. Ich glaube, das ist wichtig, zunächst einfach mal zu sehen, Biotechnologie ist nicht Teufelswerk. Biotechnologie ist übrigens wie die anderen Technologien auch, dass Menschen mit wachen Augen Dinge beobachtet haben, ein Stück weit verstanden haben und das technisch nutzbar und zugänglich gemacht haben. Das gilt auch für die Biotechnologie. Zweitens haben wir bemerkt, dass durch Erweiterung des technischen Handlungsspielraums merken wir, dass unsere traditionellen ethischen Orientierungen nicht immer mehr helfen. Und das führt dazu, dass wir Menschen gerade angesichts dieser Möglichkeiten die Sicherheit in unseren ethischen Urteilen verlieren. Sind das schon mal aufgefallen, wie viel heute in unseren Tagen von Ethik gesprochen wird? Bioethik? Schauen Sie mal in der Bibliothek. Hunderte von Metern Literatur in den letzten Jahren geschrieben. Aber wenn Sie mal wirklich reinschauen, erleben Sie ein zweites Dilemma. Wir sind sensibler für die ethischen Konflikte. Aber obwohl wir viele Kommissionen etabliert haben, nicht viel klüger in dem, was wir tun sollen und dürfen und nicht dürfen. Also diese Verunsicherung trifft nicht nur mich als Normalbürger, sondern auch die Spezialisten. Da hat einmal eine solche Ethikkommission einmal, einfach um das deutlich zurückzuspiegeln, gesagt, wir sind nicht die Spezialisten, die euch, liebe Gesellschaft, sagen kann, was ihr tun sollt. Sondern wir können euch einfach die Argumente ordnen, wir können die sammeln, ein bisschen strukturieren und dann können wir die euch zurückgeben und dann müsst ihr entscheiden, wie ihr leben wollt, was Gesetz werden soll und was nicht. Keine Spezialisten, egal ob Juristen, Mediziner oder was auch immer. Meiner Beobachtung nach ist die gegenwärtige Verunsicherung in ethischen Fragen steht in einem Zusammenhang damit, dass wir verlernt haben, dieses Wissen nicht mehr haben von einer Welt, die von einem Schöpfer nach bestimmten Ordnungen und mit bestimmten Ordnungen geschaffen worden ist. Für mich gibt es hier einen Zusammenhang. Unsere Verunsicherung und der Verlust des Wissens von Gott. Ich möchte Sie einladen, noch ganz kurz über dieses über diesen Begriff mit nachzudenken. Ich glaube nicht, dass es darum geht, eine neue Bioethik zu entwickeln. Ich glaube, wir haben diese Minuten heute Abend haben dazu gereicht, um zu spüren, da braucht es nicht irgendeinen Spezialisten, den wir fragen können und der sagt es uns dann. Sondern ich glaube, wir haben heute Abend schon ein Stück weit gespürt, das ist schwieriger. Ich glaube nicht, dass es um einen ethischen Katalog geht, sondern ich glaube, es geht um die Frage, wie gehen wir verantwortlich mit diesen technologischen Möglichkeiten um. Haben Sie in den vergangenen Tagen Radio gehört? Nein, Sie haben es hier auf einer Freizeit, es ist so wirklich eine schöne Insel. Vielleicht haben Sie gar nicht mitgekriegt, dass am Samstag dieses Unglück passiert ist mit 19 Toten in dieser Love Parade. Und da ist heute, als ich hergefahren bin im Radio, war laufend von Verantwortung die Rede. Wer übernimmt die Verantwortung dafür? Die politische, die moralische Verantwortung. Wer ist verantwortlich? Was heißt Verantwortung? Was ist das überhaupt, Verantwortung? Ist Verantwortung wahrgenommen, wenn jetzt der Oberbürgermeister zurücktritt? Was heißt denn Verantwortung? Ich habe das gelernt oder angefangen zu lernen, als ich die Doktorarbeit eines Philosophen, der dann später Philosophieprofessor geworden ist, Wilhelm Weißschädel, war Philosophieprofessor in Göttingen, war Schüler von Martin Heidegger. Er hat eine Doktorarbeit geschrieben über die Verantwortung, ein Versuch. Und in der Einleitung schreibt er, eigentlich hören wir schon, wenn wir dieses Wort hören, worum es geht. Worten, da wird mit Worten umgegangen, geredet. Antwort gegeben. Das heißt, Verantwortung ist nicht ein abstrakter Begriff, wo es darum geht, tritt er zurück oder nicht. Sondern Verantwortung hat was zu tun, dass ich in einem Verhältnis stehe mit jemandem, mit dem ich im Gespräch bin. Und wenn wir weiter darüber nachdenken, dann ist das nicht so einfach ein Gespräch wie zwischen mir und meinem Nachbarn, sondern Verantwortung hat seinen Platz zum Beispiel in einem Verhältnis zwischen mir und meinem Chef. Das heißt, Verantwortung hat seinen Platz in hierarchisch geordneten Beziehungen zwischen mir und meinem Vorgesetzten. Aber das Problem tritt dann auf, was macht denn mein Chef? Wo verantwortet er sich denn? Gut, der hat vielleicht auch einen Chef. Aber wenn wir dann mal zum Oberchef kommen, wo verantwortet sich denn der? Und ich glaube, wir haben heute ein Dilemma genau darin, dass vor allem die Chefs von Verantwortung reden. Und manchmal nicht erkennbar ist, was sie damit meinen, wie sie es tun. Und das färbt ab nach unten. Das heißt, auch ich fange dann als Untergebener an, von Verantwortung zu reden, als wäre es irgendein Lebensstil. Ich glaube, verantwortlich leben können wir nur, wenn alle Menschen eine letzte Instanz haben, der gegenüber sich auch noch der oberste Chef verantworten muss. Ganz konkret heißt das für mich, als jemand, der Gott kennt, ist Gott für mich diese oberste Instanz, wo die Bibel sehr deutlich sagt, diesem Gott gegenüber werden sich eines Tages alle verantworten müssen. Und ich glaube, wenn Verantwortung nicht ein abstrakter Begriff werden soll, dann müssen wir anfangen, das hier und heute zu leben. Ich, nicht indem ich Verantwortung einfordere von anderen, sondern indem ich als einer, der diesen Gott kennt, mein Leben, meine Entscheidungen vor diesem Gott verantworte. Wissen Sie, ich habe eine Entdeckung gemacht in der Beschäftigung mit diesem Thema. Ich unterscheide mich als Christ von meinen nichtchristlichen Kollegen nicht dadurch, dass die Fehler machen und ich nicht. Nein. Nein. Ich mache die Fehler. Ich treffe Entscheidungen, die falsch sind. Ich habe Entscheidungen getroffen, die Konsequenzen hatten, die Folgen hatten, auch für andere. Und ich unterscheide mich von meinen Kollegen, die Gott nicht kennen, nicht davon, dass ich besser wäre. Das, was mich unterscheidet, ist, dass ich Verantwortung leben kann, indem ich diesem Gott, den ich persönlich kenne, auch meine Schuld, auch meine Fehler bekennen kann und von dem ich weiß, dass er mich nicht platt macht, sondern dass er zusagt in seinem Wort, dass der, der seine Sünden bekennt, dass er dem Schuld vergibt. Weil Jesus dafür am Kreuz auf Golgatha das Sühnopfer geworden ist. Und letztlich ist das der Punkt, warum ich persönlich auch in so schwierigen Themenbereichen mich bemühen will, zu differenzieren, die Dinge genau anzugucken. Und auch das auszuhalten, dass ich an manchen Fragen die Antworten nicht weiß. Und nicht weiß, wie die Lösung denn richtig aussehen wird. Es gibt ganz viele Fälle, da weiß ich es nicht. Und bin nur froh, dass ich nur Chemiker und nicht Arzt bin. Und trotzdem bin ich dankbar, dass es gute Ärzte gibt. Aber dass es Entscheidungen gibt, die ich falsch treffe, das gibt es auch bei mir als Chemiker, das gibt es auch bei mir als Familienvater, das gibt es bei mir auch als Ehemann. Ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir neu lernen, nicht nur von Verantwortung zu reden, nicht über Ethik zu philosophieren, sondern Christen sind Menschen, die verantwortlich leben könnten. Und vielleicht könnten wir einen ungeahnten Einfluss in unserer Umgebung bewirken, wenn wir einfach damit anfangen. Nicht die Umstände beklagen, nicht die Entwicklungen beklagen, sondern indem ich heute anfange, das wieder ernst zu nehmen, mit meinem Gott über meine Schuld zu reden. Und vielleicht gelingt es, dass mein Arbeitskollege, mein Nachbar, meine Verwandten das wahrnehmen. Nicht, dass ich alles richtig mache, aber dass ich eine Adresse habe, dass ich ein Gegenüber habe, dass ich jemand habe, dem gegenüber ich mich verantworten kann. Denn, und damit komme ich zum Schluss, wenn man einen persönlichen Gott leugnet oder ignoriert, dann hat das zur Folge, dass man für eine Verantwortung gar kein Gegenüber mehr hat. Und vielleicht ist das die große Not in unserer Gesellschaft. Vielleicht suchen wir deshalb so verbissen nach Ethikleitlinien und müssen doch nur erfahren, so gut sind wir da gar nicht drin, ethische Orientierungsleitlinien zu verfassen. Vielleicht wäre viel geholfen, wenn wir das wieder entdecken. Wir brauchen ein Gegenüber. Wir brauchen einen Gott, den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der verheißen hat, der in seinem Wort gesagt hat, diese Welt wird untergehen, aber nicht am Genchaos, übrigens auch nicht am Atomchaos, sondern dann, wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Und sehen Sie, das ist der Punkt, der mir die Freiheit gibt, gelassen auch mit so schwierigen Themen umzugehen. Ich habe auch meine Unbehagen, ich habe auch manchmal komische Gefühle. Aber ich habe dieses Vertrauen, diese Gewissheit. Mein Gott hat es in der Hand und ich darf ihm gegenüber verantwortlich leben. Vielen Dank. Lieber Herr, ich danke dir, dass du nicht nur ein Produkt unserer Gedanken bist, sondern dass du wirklich lebst, dass du der bist, der am Anfang Himmel und Erde gemacht hat. Du hast uns, so wie David das in den Psalmen sagt, wunderbar gemacht. Herr, wo wir auch hingucken, wir haben viel Grund zu staunen. Aber Herr, du siehst auch, dass wir uns oft so wenig um dich kümmern, dich so oft ausblenden. Herr, ich danke dir, dass du schon die ersten Menschen zur Verantwortung gezogen hast. Dass du Adam gefragt hast, wo bist du? Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und du hast das nicht gefragt, um Menschen kaputt zu machen, sondern um ihnen zu zeigen, dass du die richtige Adresse bist, um Antwort zu geben. Gib, dass das für uns nicht Theorie bleibt. Du weißt um das, was heute schiefgelaufen ist, was wir heute falsch gemacht haben. Danke, dass du uns vergeben willst, weil das Opfer dafür längst gebracht worden ist, am Kreuz auf Golgatha. Und danke, dass du uns am Leben teilhaben lässt, an dem Leben, das nicht mehr von Krankheit begrenzt ist, vom Tod am Ende überschattet, sondern Leben, das diesen Namen wirklich verdient. Danke für diese Perspektive, die du uns gibst. Danke auch für diese Tage hier auf der Langensteinbacher Höhe, für die Möglichkeiten, hier aufzutanken, nachzudenken, Menschen kennenzulernen. Danke, dass wir darin auch entdecken dürfen, du meinst es gut mit uns. Danke für all den Segen, den du schenkst. Amen.